Der Ostseeurlaub ist ein ostdeutsches Heiligtum.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
So.
Hallo.
Ha. Hallo, mit akademischem Viertel, so wie es sein muss.
Na, Urlaubs-Mike. Wie ist die Stimmung bei euch an Bord?
Ja, mein Urlaub ist länger her als deiner, oder?
Nee, ich meine nur, weil die Familie ja, beziehungsweise deine Kinder noch im Urlaubsmodus sind.
Ja.
Und da hat man ja als Elternteil sozusagen stellvertretend auch mit Urlaub zu ertragen.
Ertragen ist das richtige Wort, ja. Ich habe heute im Ministerium auch einen Kollegen getroffen, habe gesagt, und wie war es im Urlaub? Du siehst ja gar nicht so erholt aus, obwohl du immer noch gut aussiehst. Und dann meint er nur, ja, Familienurlaub. Weiß nicht, was er meinte, ob er mit der Schwiegermutter unterwegs war oder mit den Kindern. Ich habe dann lieber nicht genau nachgefragt.
Selbstgewähltes Elend. Apropos selbstgewähltes Elend, ich habe jetzt hier mal meine Klimaanlage ausgemacht. Es sind hier, also mein Studio ist tropisch zu diesen Tageszeiten und vor allen Dingen jetzt gerade bei dem Wetter. Ich hoffe, ich werde es überleben. Ich habe das Dünnste angezogen, was ich habe. Das kannst du jetzt nicht erkennen, aber es ist tatsächlich durchsichtig. Das habe ich in Porto.
Also, es sieht ein bisschen aus wie ein Schweinebraten in einer guten Butterbrotfolie. So, es schimmert so ein bisschen rosa durch.
Also ich, meinst du? Ich? Ja.
Schon. Nein, die rein farblich, das war jetzt überhaupt nicht irgendwie morphologisch gemeint.
Nee, also das habe ich mir tatsächlich vorletztes Jahr im Urlaub gekauft in Porto und in Deutschland angekommen, fiel mir auf, es ist vielleicht für hier doch ein ganz kleines bisschen zu queer. Also damit kann ich bestimmt gut auf den CSD gehen.
Also wollte gerade sagen, Netto Halle Neustadt.
Aber Netto Halle Neustadt, ich glaube.
Ich sag mal, im Netto Halle Neustadt wäre die Klimaanlage zu kalt für das Hemd sicherlich. Ne?
Wie war das? 18 Grad oder so sind diese Discounter eingestellt?
Kann gut sein, ja. Also ich habe das Gefühl, wenn man da so in die, in die Kühlwarenabteilung kommt, da wird es dann immer noch kälter. So die ganzen armen, bibbernden Studentenmädels, die da die Regale einräumen müssen im Kaufland, die tun einem immer leid.
Die dürfen das auch nicht hochstellen, ne? Also beziehungsweise generell anfassen. Da gibt es diese eine festgestellte oder festgelegte Temperatur. Und die hat dann in jedem Netto oder Lidl oder whatever dann auch zu herrschen. Das ist zumindest das, was ich mal gehört habe. Weiß ich nicht, ob das noch in Zeiten der Klimaerwärmung und des Energie, der teuren Energie, vielleicht gehört das ja der Vergangenheit schon wieder an und ich bin vielleicht da outdated.
Gehört zur Corporate Identity, dass du da eine bestimmte Zieltemperatur fürs Publikum hast. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand so in luftfeuchter Stimmung da nicht irgendwie in Stimmung kommt, da noch irgendeinen stinkigen Weichkäse zu kaufen. Das kann natürlich auch sein. Das wird wie immer mit der Profitmaximierung zu tun haben, so eine Regelung, nehme ich mal an. Weil ich kann mir nicht denken, dass die nicht auf die Idee kommen, an Energiekosten zu sparen.
Vielleicht ist es ja auch einfach nur rein rechnerisch eine Temperatur, bei der die Haltbarkeit des gesamten Warensortiments am besten.
Das kann natürlich sein, dass du da vielleicht sonst müsstest du die Kühlregale wahrscheinlich viel, viel höher regeln. Ne, und das wird so eine richtige Mischung zwischen der Abwärme und der Außentemperatur dann irgendwie sein. Das kann natürlich sein, ja. Da ist dann die Frage, im Winter wird dann so ein Bereich aber dann ja auch geheizt. Ne?
Also. Wobei, ja, aber vermutlich dann auch auf dieselbe Temperatur, oder? Oder ist es im Winter dann wärmer? Das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich habe dir mal erzählt von einer Freundin Island, die auf ihrem Landhaus so eine Kältekammer haben, irgendwie in so einem Berg drin, wo sie Speisen aufbewahren und so. Und die haben für den Winter einen Kühlschrank, um die Waren, damit die nicht einfrieren. Hast du den Joghurt in den Kühlschrank gestellt? Oh nee, tut mir leid.
Das heißt ein Eis.
Naja. Ja.
Fruchtzwerge selbst mach Eis.
Ja, so ist das. Sag mal, geht dir das gerade auch so?
Was schwitzen? Wenn es um Schwitzen geht, Mike, dann ja. Wenn es irgendwas anderes ist, dann nicht, weil ich mache gerade nichts anderes als zu schwitzen.
Ich schwitze, weil ich gerade dabei bin, ständig diesen Trieb zu unterdrücken, mit dem Auto anzuhalten und Wahlplakate kaputt.
Fuck! Also ohne Witz, war es jemals so schlimm wie jetzt? Oder es ist wirklich. Meine Fresse, hast du dieses Plakat von Höcke gesehen? Mit diesem fast verboten Gut, mit seiner scheiß Sonnenbrille.
Ekelhaft, oder?
Fuck, und dann hinter gleich so ein Poster von Kemmerich und du willst einfach von dem einen ins nächste Poster durchschlagen. Es ist
komplett, also wirklich mit der Laserkanone durchbrennen, einmal die Allee lang. Ne? Es ist echt so, bei Kemmerich habe ich heute gelesen, Wirtschaft statt Kneipe. Ausrufezeichen. Wobei mein Highlight Vogt mit der CDU war Unterricht statt Ausfall.
Was?
Da dachte ich, okay, vielleicht kommt jetzt noch ein Plakat fester Stuhl statt Durchfall oder Erdbeertorte statt Darmkrebs oder
Erdbeertorte statt Darmkrebs. Das wird der Titel. Mike, das müssen wir uns merken.
Ja, vielleicht nicht Darmkrebs, aber vielleicht lieber Sonne statt Hautkrebs oder irgendwie sowas. Oder Ehe statt Syphilis oder so. Weil was sind das für Parolen? Also Sinn entleert, da geht es doch wirklich gar nicht mehr, oder?
In Leipzig hängt ein Plakat der Linken, wo nur draufsteht, trotz alledem. Wir wissen, dass alles scheiße ist mit unserer Partei, aber wählt uns trotzdem.
Einmal noch bitte.
Oder auch ein ganz tolles Plakat in Sachsen von der FDP. Freistaat, Punkt. Frei kommt vor Staat. Ha, ha, ha.
Aha.
Ja.
Das ist,
es ja heißt Wirtschaft, nicht wird schon. Ha, ha, ha.
Also ich bin wirklich mittlerweile dabei, Wahlplakate zu fotografieren, aber dieser Freiheitsgedanke, das ist ja wenigstens FDP-Kerndoktrin, ne? Wenn ich gestern sehe, was die gestern wieder als innovatives Papier vorgestellt haben, irgendwie Senkung der Parkgebühren, in Klammern eventuell per Flatrate, Verkleinerung von Fußgängerzonen. What the fuck? Alter.
Ich weiß nicht, Mike, vielleicht gibt's so eine militaristische Autofahrerlobby, von der wir einfach noch keine Ahnung haben, ne? Also die wirklich so im Untergrund schon schwelt, so kurz vor dem Aufstand, die damit so angefacht wird.
Ja, welches Klischee bedient man dann als nächstes? Hat dann die AfD, weiß ich nicht, Penisverkleinerung bei Afrikanern oder Ausrufezeichen? Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch. Ne. Was war da noch in dem Programm? Kein Tempolimit? Ne? Also quasi ein Programmpunkt, für den man überhaupt nichts tun muss, weil keine Partei, nicht mal die Grünen, das angehen würde. Also das ist wirklich einfach nur noch die blanke Populismussoße, ne? Völliger Wahnsinn. Es gibt einen Wahlwerbespot von der CDU. Da siehst du irgendwie so eine Kaffeemaschine gurgeln. Herr Vogt, Ihr Kaffee ist fertig. Wollen Sie den mit Salz oder Zucker? Mit Zucker natürlich. Ach, wenn nur, Herr Professor Vogt, wenn nur jede Frage so leicht zu beantworten wäre. Die sind so leicht zu beantworten, die Fragen. Und dann zählt er so ein paar populistische Blablabla-Dinger runter. Dann ist irgendwie ein Cut und dann läuft so ein Kind irgendwo lang und ruft, Björn Höcke ist doof oder irgendwie sowas. Da habe ich echt gedacht, ist das von der Bauhaus-Uni irgend so ein Dadaismus-Workshop gewesen oder im Ernst jetzt? Völlig, das ist einfach nur noch, wir haben ja schon ein paar Mal das Thema gehabt, du kannst ja als Kabarettist in diesem Land nur den Strick nehmen.
Ja.
Was willst du noch machen?
Ja.
Was willst du noch machen? Du kannst, weiß ich nicht, auf Psychotherapie umschulen vielleicht oder so. Aber
also, das ist wirklich, also mit diesem Wahlkampf haben diese Plakate das Stadium der Grenzdebilität überschritten.
Komplett. Du kannst dich ja noch nicht mal als Sprayer irgendwo, du stehst vor so einem Plakat, du weißt doch nicht mal, was du da doof machen sollst. Ne? Du kannst doch nicht mal, also die dümmsten Sponti-Sprüche der 70er, 60er Jahre, das sind nicht so dumm wie die Wahlplakate heute. Das ist wirklich kompletter Wahnsinn. Und das ist ein unteres Niveau von sowas dann zu reden, aber da sind ja teilweise auch Hackfressen auf diesen Plakaten. Da frage ich mich, also man kann doch jeden Menschen irgendwie vorteilhaft fotografieren, ne? Wenn das die vorteilhaften Fotos sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, ein uns gut bekannter Lokalpolitiker hat zu mir gesagt, naja, es ist halt in Thüringen so, BSW, AfD, die könnten einen Kartoffelsack zur Wahl stellen und der würde gewählt werden. Und wenn ich mir angucke, wer da antritt, ist es halt fast auf diesem Niveau, ne?
Ja, ey, dann bitte den Kartoffelsack. Es ist wirklich, oder die Kartoffelsäckin.
Hauptsache Sack, ne?
Hauptsache, ja, Hauptsache es hat einen Sack. Einen groben. Nee, aber ey, völliger Wahnsinn. Also wirklich, und da das ja eine, ne, strafbar ist, demolierst du natürlich keine Wahlplakate, aber der Antrieb oder der Impuls ist ständig da.
Also ich finde, also diese Plakate, die da, also auch vor allen Dingen von den etablierten Parteien rausgegeben werden, die sind ja so zerstörerisch an sich, dass die hängen. Die beschädigen die Parteien ja dadurch, dass die hängen.
Ja, das ist so, oder wenn irgendwo ein halbwegs, sag ich mal, prominente Politikerin oder Politiker ist, die allein mit der Person so Punkte sammelt, da kannst du ja dann die Parteibezeichnung mit der Lupe suchen, ja, auf dem Plakat, ne? Das ist dann wie so, das ist ja dann fast schon peinlich, die Partei abzusuchen.
Naja, bei Bodo Ramelow ist es so, ne?
Ja, es ist wirklich einfach nur noch, es gibt nur zwei Geschlechter, Ausrufezeichen. Wahnsinn.
Oder Sommer, Sonne, Remigration. Ja. Na, und also, ne, das zeigt halt auch, wie dreist die AfD mittlerweile ganz konkret mit ihren rechtsradikalen Gedankengut auch in die Wahlwerbung geht, ne?
Ja, und ja, auch dieses Anzeichen von allergrößter Dümmlichkeit, also wirklich wie der blödeste Dorfproll, ne, Kämmerich, die große Fresse haben, denken, man kommt mit so einer Nummer wie der Ministerpräsidentenwahl durch, ne, breitbeinig dort sitzen, dann sich ganz klein mit Hut zurechtstutzen lassen von der Bundespolitik, nicht die Fresse aufkriegen, zurücktreten und jetzt wieder die große Schnauze nach ein paar Jahren, ne? Da gibt's Wahlplakate, zurückgetreten, um Anlauf zu nehmen. Kämmerich, ne? Oder hat schon gearbeitet, bevor er mitgeredet hat oder irgendwie sowas.
Die FDP kommt doch noch nicht mal auf die 5% oder?
Ja, hoffentlich.
Also das.
Es ist wirklich fucking unfassbar, als ob, also dieses hat noch nicht gearbeitet, hat noch nie gearbeitet. Ausrufezeichen, da haben wir uns ja auch schon dran abgearbeitet. Also da könnte, als ob das ein Qualitätsmerkmal ist, sein Leben lang für irgendeine Scheißpartei zu arbeiten, ne? Oder für Friseursalon, Longe, was ist denn das? Mehr Salons, was ist denn das Plural von Salon? Ich weiß es nicht. Saloons wahrscheinlich. Friseursaloons bei Kämmerich. Ganz, ganz, ganz unterste Schublade und das wird richtig hässlich. Also ich habe immer noch so eine Resthoffnung gehabt irgendwie, dass da so wenigstens Unschlüssigkeit herrscht am Wahltag, aber ich glaube...
Ich glaube, wir sollten einfach jetzt Folgendes machen, wir forsten einfach alle Zugänge zu Thüringen auf, dass jeder, der raus will, sich im Wald verirrt.
Es menschelt, na klar.
Der zart wie Kruppstahl, der Podcast, der menschelt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen der Podcast, der schwitzt, ey, mir läuft der Schweiß in die Augen, Mike. Es ist wirklich, es ist...
Oh, krass. Warst du heute in Kranichfeld?
Ja.
Ja, oh, okay. Und war es auch schon so warm, ja?
Ach, na ja, das geht schon, wenn du unterwegs bist. Wir sind ja so ein bisschen die Felder abgefahren und die Plätze abgefahren. Und da sind so ein paar bauliche Maßnahmen, die da noch anstehen rund um die Burg. Und da ist halt die Frage, wird das noch fertig, wird das nicht fertig? Schaffen wir es vielleicht sogar, die Kapazität noch ein Stück zu erhöhen und die Zugänge zu erweitern? Das ist halt alles abhängig vom deutschen Behördenwahnsinn und der Denkmalschutzbehörden, sag ich mal. Ne? Und das Fledermausgutachten muss erneuert werden, weil das explizit nicht erwähnt war, weil warum auch immer das eine Rolle spielt, jedenfalls ist alles sehr schwierig. Ja, also Stand jetzt sind die Tickets zu glaube, 92% ausverkauft.
Ich wollte gerade sagen, das spielt ja durchaus eine Rolle, die Überlegung, die Kapazität erhöhen zu können, zu müssen, ne? Weil das ist ja schon ganz schön dicht bei euch.
Ja, also so wie es jetzt anlief, würde ich schätzen, dass man theoretisch das Doppelte an Tickets verkaufen könnte. Krass. Aber das wäre in Kranichfeld ja nie möglich, egal wie das umbaubar wäre. So, ja, ne? Aber ja, also, dass man die Kapazität noch um ein paar hundert Leute erhöhen könnte, wenn das Tor nicht so schmal wäre, das ist ja durchaus denkbar. Aber das dauert jetzt, da malen die Mühlen in Deutschland vermutlich ein bisschen zu langsam. Falls es sich noch ändern sollte, werde ich was sagen. Aber ich denke, wir werden dann jetzt so in 2 Wochen haben wir dann sold out. Kann ich mir die ganze Werbeaktion sparen, brauche ich gar kein Werbebudget oder so ausgeben.
Ja, nicht schlecht.
Cool. Naja, auf der anderen Seite, ich fände es eigentlich schon mal ganz wichtig, dass man auf die Veranstaltung so ein bisschen hinweist, ne? Also, dass das so über den eigenen Dunstkreis rausgeht, weil sonst bleibt das ja immer so ein Bubble-Thema,
ja,
weißt du?
Ja, klar, aber ich glaube, so dieses, wie soll man sagen, dieses Publicity- und Bubble-Konzept, was so Rockharz fährt, finde ich eigentlich immer ganz, ganz cool. Das ist jetzt auch kein Festival, wo du jetzt deutschlandweit irgendwie die Werbetrommel total gerührt siehst, ne? Das ist jetzt mittlerweile so ein fester Stamm einer Stammkundschaft. Natürlich, ne? Zehntausende Leute mehr als bei euch auf einem anderen, sag ich mal, Veranstaltung.
Da ist schon Level, fast, ne? Das 20-fache, ne?
Ja, so, aber trotzdem, auch kein Wachstum mit der Brechstange irgendwie, ne, sondern dann so ein Sweet Spot gefunden mit Zuschauerzahl irgendwie und dann das aber auch für das Publikum dort, dass das auch mit Treue und stetigem Ticketkauf frühzeitig immer gutiert, dass da eben nicht jeder dann irgendwie dabei sein kann.
Ich habe das Gefühl, das ist halt so das gewesen, wo die Leute, die keinen Bock mehr auf Wacken hatten, gesagt haben, hier, dann haben wir das so und da Wacken ja eh immer ausverkauft ist, kann man da ganz gut eigentlich auch,
ja, ne, also ich finde, das ist kein Schimpfwort bei Festivals, wenn man da von einer Bubble redet irgendwie, ne? Also das dieses Nischendenke da, das ist für das Publikum, glaube ich, was wirklich wichtig ist, dass man auch das Gefühl hat, unter sich zu sein, ne, was entdeckt zu haben. Und das ist ja bei dir doch viel, viel mehr so, dass das eine Festivalpräziose ist im Festivalkalender Deutschlands, die noch klein ist und entdeckt werden will. Und das Gefühl haben offensichtlich letztes Jahr viele Leute gehabt, sonst hätten sie nicht so schnell wieder ein Ticket gekauft. Kann man das nachverfolgen, wie viele Leute, Prozent der Leute Wiederkäufer sind?
Das könnte man sicherlich, aber das ist, also,
Na, ist von der Werbestrategie her schon,
ja, was heißt eine Werbestrategie? Es ist ja jetzt, also, ne, das ist ja das Blöde. Ich würde schon gerne mal irgendwie eine Werbestrategie machen, aber ich kann ja nicht was bewerben, was nicht mehr zum Verkauf steht. Also, ja, weißt du, das ist so, ballert doch nirgendwo Sold-Out-Werbung hin.
Doch, gibt's.
Echt?
Gibt's. Na klar, also gibt's...
Ja, wenn die schon gebucht wurden zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht feststand vermutlich. Und dann sagt man, da kommt dann...
Das kann man machen, aber es ist natürlich auch echt dicke Hose, irgendwo halt einfach nur ein Banner hinzuhängen, wo drauf steht Hedge Patch sold out. Hättest du mal. Es ist ja auch eine Art von Werbung. Die Leute, die sich darüber ärgern, die werden beim nächsten Vorverkaufsstart dann vielleicht ein bisschen mehr Acht geben. Ne? Also das hilft fürs nächste Jahr. Hilft eine Sold-Out-Werbung mehr als eine aktuelle Werbung von einem Festival, was noch nicht ausverkauft ist. Aber die alte Veranstalterweisheit, ein Saal, der ausverkauft ist, ist der falsche Saal. Ne? Muss auch noch der letzte Idiot, der ein Ticket haben will, muss auch eins bekommen.
Ja.
Ne? Das ist eigentlich im Sinne der, wenn man auf den Umsatz schaut, natürlich die Doktrin. Aber ich so als Festival-Fan finde das cool.
Ja, also so eine kleine Bubble. Wir haben uns das jetzt mal angeguckt, wie wir die Camping-Situation noch ein bisschen entzerren können und ein bisschen gemütlicher gestalten können. Und wegen Duschcontainern und so ein Kram, halt so infrastrukturelles Zeug haben wir uns da heute mal angeguckt und da mal unsere Planung gemacht diesbezüglich. Ja, okay. Das muss ja alles langfristig auch schon angemeldet werden, beziehungsweise reserviert werden bei den entsprechenden Firmen und so. Da brauchst du ja echt eine einige Monate
Vorlauf. Ist schon totaler Wahnsinn, ne? Fast ein komplettes Jahr Vorlauf. So so, das hat man immer als Festivalbesucher da gar nicht auf dem Schirm, was da alles
dran hängt. Das ist so insane, weil du ja du hast ja so ein singuläres Ereignis und dann wieder ein Jahr nichts, so, ne? Das. Mhm.
Ja, keine Ahnung, das sind wirklich Sachen mit Planungshorizont, also wenn man von einem Line-Up redet, da reden wir ja eher von 2 oder 3 Jahren Planungshorizont, ne? Da rede ich ja noch gar nicht von der örtlichen Logistik. Das sind teilweise Sachen, die du über 2, 3 oder mindestens 1 Jahr lang planen musst und die hängt dann am Endeffekt dann trotzdem davon ab, ob ein Gewitter 5 Minuten lang vorbeizieht oder nicht dem Tag.
Ja, ne?
Das ist schon krass, so dieses On-Point-Vorbereiten auf eine Situation erinnert mich total an einen Sportler, der bei Olympia an den Start geht, ne, der dafür jahrelang trainiert hat und dann.
Und dann wird der Durchgang verschoben, weil die Sen zu dreckig ist.
So ungefähr, ja.
War doch so ein Fall, oder? Hatte ich das falsch mitgekriegt?
Ich glaube, irgendein Rennen wurde, ein Start wurde verschoben, aber es waren irgendwie auch Sportler, die nicht antreten konnten, weil sie gekotzt und also mit Schüssel und Eimer unterwegs waren.
Haben bestimmt Fleisch gegessen in Paris.
Also ich glaube, die Lebensmittelqualität ist in Paris besser als die Wasserqualität.
Ja, also das Fleischessen in Paris-Thema, das hatten wir mal vor einigen Podcasts. Da habe ich ja auch unschöne Erfahrungen gemacht, letzten Oktober oder so.
Ja, ich erinnere mich. Ja, aber naja, du bist nicht so ein Freibad-Typ, dass du dich, wenn du hier jetzt einen Hörer auflegst, dir dein Butterbrotpapierhemd, dein portugiesisches Butterbrotpapierhemd vom Leib reißt und dich in eine Halle Neustädter Freibad schmeißt.
Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich arbeite halt, Mike. Ich habe kein Leben. Nee, also ich habe mal 2 durchgearbeitete Wochenenden in einen Anfang der Woche, letzte Woche verlegt, wo ich mal unterwegs war. Wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen? Ich weiß das schon wieder gar nicht mehr.
Ich glaube, vor 2 Wochen oder 3 Wochen sogar, als ich in Wien war. Ich weiß es gar nicht.
Ist das schon wieder so lange her?
Das ist manchmal so ein Versatz zwischen Aufnahme, Schneiden und dann noch Hochladen irgendwie. Das ist jetzt im Sommer. Also wir müssen an dieser Stelle echt mal Besserung geloben wieder. Aber wir machen halt nicht wie andere komplett Sommerpause, ne?
Genau, wir sitzen lieber hier schwitzen.
Wir sorgen ins Mikro. Für frische Frustration.
Einfach schön ins Mikro geschwitzt. Dann habe ich tatsächlich sogar was Kulturelles zu erzählen, Mike.
Also in deinem Urlaub, von dem hast du mir noch nicht berichtet.
Ja, was heißt Urlaub? Es waren halt einen Tag hinfahren, einen Tag zurückfahren oder einen halben Tag hin, einen halben Tag zurückfahren und dann 2 Tage da sein. Ich weiß nicht, ob man das Urlaub nennen kann. Das
sind wo halt, sein?
An der Ostsee.
An der Ostsee.
Ich war mal kurz an der Ostsee, um mir das Piraten Open Air in Grevesmühlen und die Störtebeker Festspiele zu geben.
Okay.
Das war sozusagen der singuläre Grund, weswegen ich da mal kurz an der Ostsee war und Großteil der Zeit mit Autofahren verbringen musste, weil es ist ja quasi über die ganze Ostsee dann verstreut.
Und sind die Piratenfestspiele besser als die Ritterfestspiele, von denen du letztes Mal berichtet hast?
Das ist nämlich der Punkt. Ich wollte mir das alles mal so ein bisschen geben, um so diesen kulturellen Rahmen mal abzustecken. Und ich war ja letztes Jahr mal schon mal beim Piraten Open Air in Grevesmühlen. Ich fand es dieses Jahr leider nicht so gut. Das lag aber, glaube ich, einfach am Stück, also wie es geschrieben war. Das war sehr chaotisch zu Beginn und wurde dann erst im zweiten Akt dann besser irgendwie. Das Coole ist, die haben halt eine richtig geile Location, sag ich mal, mit einem See, einem künstlich angelegt, wo dann irgendwie 5 Schiffe rumfahren und mit Kanonen schießen und da ist schon richtig was los. Ist ja in dem Sinne so Action-Theater, ne? Also wo es mehr um den Effekt geht, als jetzt um die große dramaturgische Inszenierung. Ich finde das aber schon ganz cool vom Konzept. Man merkt aber, dass die sich sehr viel von den Störtebeker Festspielen abgucken und davon nicht das Gute, sage ich mal. Also die haben große Stärken. Ich mag das eigentlich, also ich muss sagen, ich mag das lieber. Ich werde vermutlich auch nochmal hinfahren. Du kommst dahin, an dem Parkplatz ist quasi wie so ein riesiges Schiff gebaut. In das gehst du rein und dahinter ist ein Marktplatz, wo quasi so Fassaden von Häusern aufgebaut sind, als ob du quasi auf Tortuga wärst.
Also das ist schon sehr süß gemacht. Und dann gehst du dann halt zu der Freilichtbühne und das ist wie so ein Hafen an irgendeinem Piratennest designt. Und dann wird da eben so ein Stück gespielt, wo jedes Jahr quasi eine neue Episode erzählt wird. So, es läuft dann in so einem 10-Jahres-Turnus. Genau. Und da waren wir letztes Jahr schon und dann jetzt im Vergleich zu diesem Jahr war das Stück ein bisschen schwächer. Und dann, das Störtebeker Festspiele, das, ich weiß nicht, ob das jetzt den Leuten, die jetzt nicht aus dem Osten kommen, von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwie ein Begriff ist, das ist so das Happening. So, dann hast du halt noch irgendwie hier Karl-May-Festspiele, aber die sind nicht ganz so groß und renommiert, würde ich jetzt mal behaupten. Das Störtebeker Festspiel ist irgendwie so das Ding. Und da wollte ich immer mal hin, aber wir haben unseren Ostseeurlaub immer zu spät gemacht. Da waren die immer schon vorbei. So, und deswegen dachte ich mir dieses Jahr, komm, ich fahre nicht nach Wacken, aber ich werde mal da vorbeigucken. Ralswiek in Rügen, auf Rügen ist das sozusagen. Und hatte nun den direkten Vergleich mit diesem Piraten Open Air. Wir kommen da an, muss ganz schönes Stückchen laufen tatsächlich. Und dann ist da erstmal wie so ein Rummel, also so Festplatzstimmung. Das hat mich schon mal abgefuckt. So habe ich ganz schlechte Erinnerungen an Dorfrummelzeiten bekommen und ungefähr so war das auch publikumstechnisch. Die Aufbauten drumherum so waren jetzt nicht so schön gestaltet wie beim Piraten Open Air. Das war halt eher zweckmäßig. Dann war das irgendwie von Nissan gesponsert, ne? Also weiß ich nicht, ob Störtebeker Nissan gefahren wäre. Und die haben bis zu 7000 Leuten am Tag dort. 7000 Leute rammeln dahin. Und also diese Naturbühne da ist auch ganz fantastisch. Also haben sie schon in den 50er Jahren angefangen, da so Rügenfestspiele zu machen. Und diese Störtebeker Festspiele, die laufen seit 1994 oder weiß der Geier. Also die laufen ungefähr 30 Jahre jetzt jedes Jahr. Und die haben eine richtig krasse Kulisse. Also wirklich toll gemacht. Mit tollen Effekten, vielen Ebenen. Beispielsweise haben sie da so ein hanseatisches Rathaus aufgebaut, wo dann auch mal die Wand dann runterfährt und dann kann man die Ratshalle gucken und dann, also wirklich vom Aufbau ist das toll. Da sind auch ganz tolle Schauspieler wohl. Das ist so die das Happening, wo jeder Musical-Darsteller und Schauspieler in Deutschland, der so Theaterschauspieler, der unbedingt mal mitmachen muss, weil da quasi nur die Crème de la Crème irgendwie ist. Tatsächlich muss ich sagen, war extrem viel Overacting, was vielleicht mit der Art zusammenhängt, wie das geschrieben war. Das Stück an sich, ja, ich hätte mir mehr Piraten und weniger
die da. Ist das immer das gleiche Stück oder sind das Inszenierungen?
Nee, immer? Es gibt wohl 5 verschiedene Geschichten, die sie da rotieren lassen um Klaus Störtebeker.
Ah, okay.
Genau. Und aber weißt du, im Grunde spielt das Schauspiel und alles gar keine Rolle. Es gab nämlich nur eine Sache, wofür die Leute applaudiert haben und die Leute sagen, also erstmal Film bei Theatervorführung ist, also es geht gar nicht. Solche Leuten am liebsten auf die Fresse hauen, wenn ich das sehe. Da ist es völlig normal, was am Publikum liegt, weil die mit Theater und Kultur wirklich nichts zu tun haben. Und es gibt nur eine Sache, für die applaudieren und das tut mir in der Seele weh für alle Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich da wirklich den Arsch aufreißen auf der Bühne. Die applaudieren für Wolfgang Lippert. Denn Wolfgang Lippert steht da seit 20 Jahren auf der Bühne.
Lippi, den gibt's noch.
So, ja. Und weißt du, ich habe schon viel Schlager und als Musik bezeichnete Unterhaltung erlebt und wahrgenommen und hab die wahrnehmen müssen. Aber das, was dort passiert ist, das spottet jeder Beschreibung. Das ist, als ob also textlich war das wie von KI generiert, aber nicht jetzt, sondern vor 3 Jahren. Also völlig unzusammenhängende, wirre Sätze, die weder mit der Handlung noch in sich irgendeinen Sinn ergeben haben.
Der steht da in einem ballonseidenen Outfit. Die komplette Szenerie wird pausiert. Dann passieren irgendwelche Dinge drumherum, die mit der Handlung nichts zu tun haben. Der hat quasi die Rolle eines Barden. Aber es macht überhaupt keinen Sinn in den Szenen. Nicht dramaturgisch, nicht von dem, was er sagt.
Ach, da ist überhaupt nicht Teil der Inszenierung, nein, sondern das ist so eine Bubble, ja, die da aufploppt,
ja, ja,
in dem Stück und dann...
Okay, das ist ja dann eher so Varieté statt Theater.
Genau, es ist ja auch nicht so, dass der performt. Ich meine, der Mann ist Mitte 70, ne? Der kann schon hin und zurück rennen, das macht er, aber wenn er dann diesen Gesangesvortrag praktiziert, bewegt er sich halt auch nicht groß. Auf dieser riesigen Bühne, wo zwei Städte abgebildet sind. Und die Leute rasten komplett aus. Also es ist, als ob quasi niemand für das Stück da ist, sondern alle nur für Wolfgang Lippert. Und es tut mir so leid für die Menschen, die dort Theater spielen müssen. In diesen Momenten. Es ist jetzt auch nicht so, dass wenn dann alle so zum Applaudieren sich aufstellen oder zum beklatscht werden sich aufstellen, dass dann ein Großteil der Leute sitzen bleibt, ne, und applaudiert. Nee. Also da gehen sehr viele einfach. So, also das wirklich der Gipfel der Respektlosigkeit. Es hat mich so aufgeregt. Also nicht das Stück an sich, das war alles gut. Vielleicht ein bisschen viel rumgeschrien und vielleicht ein paar Leute, die sich zu krass in Wikinger und Game of Thrones Rollen reingelegt haben.
Beispielsweise. Meinst du mit Overacting?
Ja, also der Kumpel von Störtebeker, der hat dann nur so gesprochen, weil er nämlich ein richtiger, bärenstarker Pirat war. So, das ist halt sowas, was ich jetzt nie als gutes Schauspiel betrachten würde, aber vielleicht ist es so, dass du auf so einer großen Bühne vor so einem Publikum einfach so aufdrehen musst, keine Ahnung. Aber was mich wirklich abgefuckt hat und warum ich nie wieder dorthin fahren werde, ist das Publikum.
Ja, na, das ist halt ein stinknormaler Jesus-Latschen, Herrenhandtasche, Ostseeurlaub Besuchspunkt. So, aber also ist das jetzt gar nicht so sehr persönlich gegen Wolfgang Lippert, sondern eher diese Szenerie, in die er sich da reinstellt und was und wen der dort bedient, ja.
Naja, ich weiß nicht, warum Wolfgang Lippert das ich weiß nicht, wie man, vielleicht ist der in dem Moment nicht anwesend und verlässt seinen Körper oder so, dass man das erträgt. Vielleicht ist das aber auch die krasse Abgebrühtheit, wenn du 100 Jahre im Showgeschäft bist und dir einfach alles scheißegal ist.
Das ist komplett Showbusiness. Weißt du, was der Mann schon mitgemacht hat? Also ich finde das halt lustig, dass da safe 80% der Leute, die dort im Publikum sitzen, für die war der Lippert früher in der DDR das privilegierte Arschloch vom Staatsfernsehen. Ne? Und jetzt ist das so eine Niederschlagsfläche, so ein Kristallisationspunkt für so eine Wischiwaschi-Ostalgie, ne? So ein letztes Artefakt der DDR-Unterhaltungskultur, das dann noch dasteht und in dessen Ruhm sich da Wolfgang Lippert sonnen muss, ne? Also mir tut der leid, weil ich habe rein, also ganz persönlich habe so hinter den Kulissen 2-3 Storys von ihm mitgekriegt, wo er menschlich wirklich sehr, sehr cool reagiert hat und gezeigt hat, dass es ein toller Typ ist.
Ich habe ja nicht gesagt, ne? Ich finde Wolfgang Lippert scheiße, ich habe gesagt, ich finde sein Publikum scheiße.
Deshalb sage ich das. Ja. Ne? Zum Beispiel hat er, der hat zum Beispiel Jahre nach der Wende beim DDR-Kulturminister an der Tür geklingelt und hat sich bedankt, dass der die Künstler in der DDR in Schutz genommen hat und für solche Sachen, ne? Bei jemandem, der da wirklich vergessen vom System und krank zu Hause auf der Couch sitzt und der sich dann wirklich gefreut hat, dass mal einer für den der Mann seine Gesundheit gelassen hat und seine Reputation und seine politische Karriere, dass da mal einer kam, hat sich bedankt. War Wolfgang Lippert der Einzige. Ne? Und solche,
weil er vermutlich dadurch auch die größte Karriere hatte. Ich meine, der hat ja auch mal...
Nee, aber solche Geschichten gibt's einige. Und deswegen schon schade. Aber ich kann mir genau vorstellen, diese Ach, da werd ich ja schon aggro vom Zuhören, was da vom Publikum aufläuft. Oh, im Theater.
Der Albatros fliegt und das Herz schlägt in der See und Fernweh von Küste zu Küste. Sowas. Mhm. Aber also ganz, also es war.
Ja, absolut. Also hätten die da angefangen, weiß ich nicht. Andreas Gabalier zu
wär's
singen
besser
oder so,
gewesen.
Da wären die bestimmt aufgesprungen und hätten mitgetanzt auf dem Bänken.
Ja, aber das wäre besser gewesen. Also ich kann mir wirklich nichts vorstellen. Also selbst wenn, weiß ich nicht, also klar, wenn jetzt Ballermann da wäre, wäre es unpassender gewesen. Aber, also ich, Roger Whittaker beispielsweise, das wäre, das, wenn Roger Whittaker in dem Moment aufgetreten wäre, hätte ich das empfunden in irgendeiner Weise. Aber das... Also mir fehlen wirklich Vergleichswerte, mit denen ich das irgendwie gegenhalten könnte, was das war. Das war so, also es hat wirklich, das hat diese Szenen kaputt gemacht, es hat das ganze Schauspiel kaputt gemacht, mir taten die Leute leid und ich habe nicht verstanden, warum das sein musste. Und ich glaube auch nicht, dass das, also ich glaube, dass das für ihn nicht schlimm ist, weil sein Publikum das gar nicht als schlecht empfunden hat. Aber rein aus der Brille jemandes betrachtet, der viel in Theatern und bei Konzerten und in der Kunstszene unterwegs ist, war das schon traurig. Es war sehr, sehr traurig.
Willkommen in der Abendunterhaltung. Das ist ja keine Theaterkultur. Wobei im Theater gehen mir diese ganzen blasierten, hustenden Rentner auch auf den Sack, die dich da irgendwie blöd angucken, wenn du da nicht mit Krawatte kommst, weil sie seit 40 Jahren die Loge abonnieren und denken, sie können machen, was sie wollen.
Ich sag dir mal was, mir geht's ja nicht darum, dass es Hochkultur ist. Weißt du, ich mag auch Musicals, ich mag auch Operetten, ich habe da überhaupt keinen Schmerz. Mir geht es darum, dass das, was dort dargeboten wird, aus Leidenschaft passiert und aus Liebe zur Kultur und zur Kunst. Und das war das komplette Gegenteil davon. Also wirklich, es gibt bei den Piraten Open Air, da habe ich mich den Tag davor extrem aufgeregt. Bei den Piraten Open Air gibt es so einen Typen, der ist deren Barde. Wie gesagt, die haben extrem viel übernommen, was ich super schade finde, weil das, was sie nicht übernommen haben, machen sie echt gut und das andere macht es so ein bisschen kaputt für mich. Und der lässt seine Texte und seine Musik mittlerweile von KI schreiben. Und das hört man. Und dann habe ich das vom Lippert gehört und dachte so, okay, ich fand das gestern richtig gut. Oh, das war Hochkultur dagegen. So, und, weißt du, und das macht mich halt wahnsinnig, wenn da jemand eine Bühne blockiert, wo auch jemand
blockiert. ich finde es gerade schön. Arbeit es aus.
Das macht mich schon eine Woche fertig, Mike. Eine Woche.
Wie war es bei Star Wars? Lass den Hass durch dich fließen, junger Padawan.
Ja, es dringt mir zu den Poren raus. Zusammen mit dem Schweiß, ey. Sorry. Es hat mich...
Also ich hab die ganze Zeit... dieses Bild vor Augen, für mich muss da, also dieses Szenario, was du da beschreibst, publikumseitig, für mich muss da nicht Wolfgang Lippert, sondern Uwe Steimle stehen. So, das würde wahrscheinlich noch viel, viel mehr passen. Aber
ja, für mich war das, also ich weiß ganz genau, was du meinst und es hat sich genauso angefühlt irgendwie. So, nur dass er halt keine politischen Kommentare, Gott sei Dank, von sich gegeben hat. Gott sei Dank war es nur sowas. Also du hast recht, es hätte noch schlimmer kommen können. Du hast recht. Ich halte schon die Klappe, es hätte noch schlimmer sein. Was macht Steimer jetzt eigentlich?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe eben kurz überlegt, ob ich mal google, was da gerade
macht. Tritt er jetzt für BSW an? Ich habe gehört, es gibt nicht genug Leute für BSW. Dass sie quasi fast nirgendwo antreten können, weil die irgendwie nur 50 Kandidaten in Thüringen haben oder so.
Ach so, na, ich weiß es nicht. Also in Thüringen, da ist ja trotzdem immer Sarah Wagenknecht auf jedem Wahlplakat, obwohl man die überhaupt nicht wählen kann. Das ist auch lustig, ne? Das ist so... Weiß ich nicht wie, keine Ahnung, als ob du dir irgendwie eine Packung Semmelbrösel kaufst und da ist so ein saftiges Schnitzel drauf, da steht auch immer nur drunter, ja, kleiner Serviervorschlag.
Sie könnten mal versuchen, die Semmelbrösel nicht mit der Hand direkt in ihren Mund zu stopfen, sondern sie zu verarbeiten. Nee, aber mich würde sehr interessieren, wenn es dann soweit ist, welche Zweitstimmen BSW-Wähler verteilt haben, weil sie ja zwangsläufig was anderes wählen müssen in vielen, vielen Kreisen als BSW.
Interessant, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, weiß nicht. Naja, die gehen ja wirklich voll auf die Erststimme, ne?
Naja, klar.
Weiß nicht. Also ich glaube, in Thüringen, in der Thüringer Wählerschaft gehen viele Leute davon aus, dass sie 3 Stimmen haben. Sollte man vielleicht auch mal als Flyer-Aktion machen oder irgendwie so eine Flyer-Aktion. Deine 3 Stimmen für die AfD.
Oder so. Vielleicht kreuzen die ja dann. Ja, aber dann müssten sie ja
wirklich alle ungültig 3-mal an. Ja, okay, klar. Aber können einige, das ist ja das Traurige.
Aber ja, zumindest hat es denen dann bei den Störtebeker Festspielen gefallen.
Ja, gut. Also das ist, ich glaube da, wie soll man sagen, da ist kulturproletischer Bodensatz jeder ideologischen Couleur, glaube ich, vertreten.
Ich verstehe es aber nicht, weil es ist ja nicht so, dass das Klamauk- und Schmierentheater war. Das ist ja wirklich gut produziert.
Nein, du, das hat wirklich damit was zu tun. Der Ostseeurlaub ist ein ostdeutsches Heiligtum. Vom Kombinatsdirektor bis zum letzten Viertler bei der hinterletzten LPG war der Ostseeurlaub in der DDR ein Heiligtum. Und unter anderem war eine der kulturellen Kronen eines solchen Ostseeurlaubs war der Besuch solcher Sachen. Ja, ne? Und deshalb geht das durch die komplette ostdeutsche Gesellschaft. Das ist ja heute noch so. Sagst du in Westdeutschland, wir waren an der Ostsee. Oh ja, cool. In Ostdeutschland, wo denn?
Ja.
Usedom oder Rügen? Das sind schon die ersten beiden Fraktionen. Ne?
Mike, wusstest du, dass die Insel Pöhl die drittgrößte deutsche Insel ist?
Die ist da eher in der Nähe von Grevesmühlen.
Die ist bei Wismar.
Ja, da ist es so. Also ich habe jetzt so vom geistigen Auge ist doch so.
Zwischen Wismar und Kühlungsborn.
Ja, okay. Und so auf halber Strecke zwischen Lübeck und Wismar ist doch Grevesmühlen so ein bisschen runtergesetzt.
Ja, genau.
Kann man sagen. Nee, das war mir nicht bewusst.
Die ist doppelt so groß wie Hiddensee.
Okay. Ja, größte ist Rügen, ne? Wer ist die zweitgrößte?
Usedom,
echt alles ostdeutsche Inseln. Wahnsinn. Na, siehst du mal, war doch nicht alles schlecht im Osten.
Also Pöhl, also wäre ich nie drauf gekommen, weil...
Nee, also hättest du mich jetzt eine Stunde fragen können, ja. Insel Pöhl, wäre ich auch nicht drauf gekommen.
Ja, nee. Aber ist schön krass. Da gibt es so eine ehemalige Festungsanlage, da steht eine Kirche drin und da ist ein Friedhof und dann kannst du da so drum rumgehen und es ist sehr idyllisch, das kann ich sehr empfehlen, mal einen kleinen Abstecher nach Pöhl machen.
Nee, also da war ich in der Tat noch nie. Ich glaube, ich war noch nicht mal in Wismar.
Du warst noch nie in Wismar?
Ich kann mich nicht dran erinnern, ne? Also muss ich ehrlich zugeben. Also Lübeck und so weiter dann und Kiel und so, ne? So diese westdeutsche Ostsee, da war ich ja verwandtschaftsmäßig immer. Und ansonsten immer dann nur so Rügen, Usedom, so Fischland, das. So war die Grenze. Weiter bin ich da irgendwie nie gekommen.
Ich tatsächlich auch nicht. Also Wismar mit Ausnahmen. Da musste ich meinen Vater immer dazu zwingen, weil der keinen Bock hatte, im Urlaub Auto zu fahren so lang.
Oder sag mal Stralsund so als Grenze. So weiter bin ich nie gekommen.
Ja, Wismar ist ein bisschen verschlafen. Vor allen Dingen im Vergleich zu Stralsund. Aber Stralsund, das ist halt das Tor nach Rügen. Ich glaube, die profitieren da extrem davon.
Aber eine Stadt mit einer großen Geschichte, Wismar, ne?
Ja.
Also muss man ja wirklich so sagen. Aber gibt so ein paar Städte da oben, Greifswald ja auch. Und so, da auf der anderen Seite. Hat der große FCK Zeiss Jena letztes Wochenende gewonnen.
In Greifswald. Na, da kann es nicht so weit her sein mit Greifswald.
Also Greifswald kennt der DDR ja jeder nur irgendwie wegen Atomkraftwerk. Ne? Nicht wegen Caspar David Friedrich oder so, sondern weil dann das einzige Atomkraftwerk der DDR in der Nähe da war. Oder das einzige große Atomkraftwerk der DDR. So ein paar Forschungsreaktoren gab es, glaube ich, noch woanders. Aber der Ostseeurlaub ist ein ostdeutsches Heiligtum.
Ja, hab ich dir mal die Geschichte erzählt, wie mein Opa in den 50ern, das war quasi auch so eine Ferienverschickung. Da sind die Kinder mit Containern, mit solchen Waggons, solchen Holzwaggons, wo
Güterwaggons.
Güterwaggons, ja. Das war das Wort. Mit Güterwaggons sind die dann über mehrere Tage nach Rügen verschickt worden, um dort ihre Ferien zu verbringen.
Krass.
In 50ern. Die sind da tatsächlich 2 Tage oder so unterwegs gewesen. Dann sind sie mal dorthin gefahren, sind da angekoppelt und wieder abgekoppelt worden.
Ich glaube, was Ähnliches hat mir meine Mutter auch mal erzählt. Aber für die war das relativ traumatisch, ne? Weil die kannte das ja noch als kleines Kind. Die sind ja als Flüchtlinge auch in solche Waggons gesteckt worden. Und für die hat so eine Bahnfahrt ja eine ganz andere Bedeutung irgendwie gehabt, ne? Ist so, aber Ferienlager Ostsee war ich auch. Hm. Aber das war dann natürlich mit dem Zug, ne?
Da ja, das war auch mit dem Zug.
Ja, aber ja, mit
einem. Auch nicht Holzklasse.
Mit einem Personenzug, nee, mit der Deutschen Reichsbahn in der DDR. Und auch so eine Anekdote, dass das bis zum Ende Deutsche Reichsbahn hieß.
Warum eigentlich?
Ich glaube, das hing damit zusammen mit den. War das nicht die Russen, hätten das irgendwie noch mitentscheiden müssen? Irgendwie konnte die DDR das nicht allein entscheiden, diese Namensgebung. Hm. Oder vielleicht wäre es auch zu teuer gewesen, das alles umzumodeln, dieses ganze alte Rumgestanzt. Aber ich glaube, es hat irgendwie was mit den Anteilen an dem Unternehmen zu tun gehabt. Und das das habe ich, glaube ich, mal habe ich mal so halbwegs versucht, dem nachzugehen. Da habe ich immer irgendwas darüber gelesen, aber es ist schon wieder halb aus dem Kopf rausgefallen. Irgend sowas war das. Nur so als kleiner Denkanstoß an unsere Hörer. Vielleicht wollen die das ja selber mal recherchieren. Fand ich immer krass, die Deutsche Reichsbahn in der antifaschistischen DDR. Ja,
das ist schon seltsam, ne? Habe ich
irgendwie so zusammengekriegt. Ja, auf jeden Fall bist du da mit der Deutschen Reichsbahn durch die Republik getuckert und hast da an allen Sammelpunkten sozusagen Kinder fürs Ferienlager eingesammelt. Ne? Da gab es ja immer Ferienlager von der Landwirtschaftsindustrie, von der Chemieindustrie, von der Schwermetallindustrie, von den Sicherheitsorganen. Ne? Da hat sich auch immer den Sportverein wiedergespiegelt in der Namensgebung. Dynamo waren Sicherheitsorgane, also Stasi und sowas.
Ach vorwärts, so?
Vorwärts waren Militärsportvereine. Rotation, die Vereine, die Rotation hießen, hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb als Träger. Chemie, wie Chemie Leipzig oder so, war chemische Industrie oder Keramikindustrie. Da gab es doch so einzelne Sachen wie Aktivist Schwarze Pumpe oder ne, oder irgendwelche Kumpelvereine von Bergzechen.
Aktivist oder von Schwarze Pumpe, das klingt so fucking linksradikal. Gibt's das noch? Ja.
Nee, da gibt's glaube ich Nachfolgevereine. Also, oder Motor zum Beispiel war auch Schwerindustrie, ne, Turbine waren wahrscheinlich irgendwelche Energieunternehmen. Also das konnte man, und so ähnlich waren die Ferienlager auch organisiert. Da hat so jeder Industriebereich in der DDR so seine Ferienlager gehabt. Und ich war durch meine Mutter, die im Porzellanwerk gearbeitet hat, in so einem Chemie. Ding, und da bist du halt dann durch die Gegend gefahren und hast dann den ganzen Chemiewerken und Keramikwerken angehalten und hast da die Kinder eingesammelt. Das war natürlich in Wolfen und Bitterfeld und so weiter, durfte man nicht die Fenster aufmachen vom Zug. Das war, ja, die hatten immer den unschönen Namen Chemiefreckel, wurden die immer genannt, die wir da dann eingeladen haben. Und das war aber dann wirklich toll, ja. Und da hat man dann Kinder aus der ganzen Republik dann in so einem Ferienlager 2 Wochen Vollgas. War lustig. Ging das dann dort ordentlich zur Sache. Landverschickung hat noch eher so ein bisschen diesen Dritten Reichsanstrich, ne? Aber das sind ja durchaus strukturelle Parallelen in die DDR hinübergerettet worden, ne? Bist du mal in Kinderferienlagern gewesen oder sowas? Das gibt es ja heutzutage auch noch.
Ich glaube, die Aversion gegenüber anderen Menschen, die war auch als Kind schon äußerst ausgeprägt. Okay. Und das war so beidseitige Aversion, und deswegen haben wir das auch gar nicht erst versucht.
Ach, okay. Nee, also ich kenne einige, habe mich mit manchen Leuten so drüber unterhalten, und die sagten, ich hatte jetzt in der Schule auch, habe ich schon Probleme gehabt mit meinen Mitschülern oder irgendwie, aber gerade so Ferienlager irgendwie, das war
halt cool, weil da bin ich angekommen und konnte von Anfang an mal jemand anders sein, mhm, weißt du?
Ja.
Da bin ich nicht der gewesen, der hier einen Alkoholiker als Vater hatte oder wo die Eltern irgendwelche Assis sind oder irgendwie sowas, sondern da, ne, weißt du, wie manchmal Leute in Kleinstädten und Dörfern gestempelt,
genau,
werden,
na klar,
und auch der Kinder oder sowas, ne? Und das war dann so ein Kennenlernen bei Null. Irgendwie so, ne? Wer schüchtern war, konnte sich da mal vornehmen, gerade raus und spontan zu sein oder irgendwie sowas. Also das fand ich ganz interessant.
Also
ich habe mir da ehrlich gesagt keine Gedanken drum gemacht, aber das habe ich jetzt von einigen Leuten schon gehört. Also diese Ferienlagerzeit für die immer so, was war auch mal für sich persönlich was auszuprobieren.
Sagen wir es mal so, also meine Eltern sind scheinbar auch nicht so überzeugt von diesem Konzept gewesen und haben das auch nie irgendwie erwähnt, dass es sowas gibt oder wo es sowas gibt oder so. Also das war nie ein Thema.
Was haben deine Eltern in der, na gut, nee, das kommt ja nicht, das war ja nicht in der DDR, aber waren deine Eltern in der DDR auch schon selbstständig, dein Vater?
Mein Vater schon. Ja, ja, die gehörten zu den 1,24% irgendwie von Selbstständigen.
Also richtiger selbstständiger Handwerker in der DDR.
Ja,
ja. Hat auch viele Freunde gehabt, glaube ich.
Ja, ja. Mein Opa, haben ein bisschen geredet letztens, hat gemeint, naja, so 50% der Zeit bestand eigentlich die Arbeit daraus, zu gucken, wo man das Material herkriegt. Ne?
Genau, ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich dem gern. Ja. Ja, wenn du es dann hattest, dann hattest du kein Problem, das an den Mann zu bringen.
Nee, das,
ja, also wenn du Material hattest, musstest du dann erstmal einen Handwerker finden, weil dann in der HU im Konsum noch zu bitten, dir das irgendwo auf dem Schwarzmarkt besorgte Zeug irgendwo dran zu pappen oder zu verarbeiten, ist dann natürlich auch schwer. Ne? Also kann ich mich bei meinem Vater auch dran erinnern. Also die haben da vom Bau, das konnte auch nichts werden in der DDR. Da hat ja auch auf den Baustellen der Republik und was weiß ich, ne, was da in Zementsäcken und Linoleumrollen und was weiß ich, was da alles weggewandert ist,
ja,
so für die Gartenlaube,
ja,
weißt du. Das war ja völliger Wahnsinn. Ne? Also wenn das Volkseigentum ist, dann das würdest du heute, bei Privateigentum ist das völlig undenkbar, dass das so unreglementiert und unkontrolliert irgendwie ist, nur so auf die gute Einsicht in den sozialistischen Aufbau des Arbeiters vertrauen.
Ja, also der, ich sag mal so, der Kapitalismus hat zumindest eine Effizienz mit sich gebracht.
Hm? Ja, das auf jeden Fall, ja. Solche marktwirtschaftlichen Anreize, die wurden ja schnell erstickt dann in der DDR. Ja, ist so. Also kein Ferienlager für dich. Schade eigentlich. Aber
ich,
kann ich auch ein Stück weit verstehen.
Ich muss sagen, ich war als Kind, ich hatte halt schon ein bisschen Beklemmung, was sowas anging, ne? So lange Zeit mit irgendwie anderen Kindern verbringen zu müssen.
Ja, du, das war auch nicht, wenn ich daran zurückdenke und man sich mal richtig zurückerinnert, da mal jetzt einfach mal 2 Wochen von Eltern weg zu sein, das war da auch schon eine ganz schöne Hake, so mit 10 Jahren oder so, ne? Also das war jetzt.
Also früh schon, ja?
Ich glaube, da ging das schon los mit den Ferienlagern, ja, ja. So ungefähr würde ich das einschätzen, ja.
Aber das war dann so ein ganz normales Ding damals. Also das haben halt alle gemacht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Ja. Das konntest du irgendwie in deinem Trägerbetrieb beantragen. Da hat ja jeder Betrieb Ferienlager gehabt. Und da war natürlich, also gab auch Ferienlager im Thüringer Wald oder so, die jetzt hier eine Autostunde oder mit einem Trabant, sagen wir mal, 1,5 Stunden weit weg waren. Aber dann mit dem Ferienlager an die Ostsee war schon krass, zumal du als normaler Arbeiter ja auch nicht jedes Jahr einen Ferienplatz an der Ostsee vom FDGB gekriegt hast. Ne, da durften dann wenigstens die Kinder hin, wenn die Eltern dann in den ehemaligen Fabrikanten und was weiß ich, Willen, die da zu FDGB-Heim umgewandelt wurden, keinen Platz bekommen hatten. Ich glaube, ja, so mit 10 Jahren war ich, glaube ich, das erste Mal im Ferienlager. Das war so ein paar Jahre vor der Wende. Zwei, drei Jahre vor der Wende. Ach, es war eine tolle Zeit. Ich habe neulich erst wieder ein Bild gesehen. Da habe ich
von damals?
Das war halt auch, da sieht man dann auch so dieses typisch DDR-mäßige, ne? Das waren eigentlich Armeezelte mit Doppelstockbetten und da stand dann trotzdem so ein Schild davor, zur Meerjungfrau oder so, dass da jedes dann irgend so, das ist so ein bisschen ein auf zivil gemacht, aber so im Hintergrund schimmerte dann trotzdem so dieses militärisch Organisierte ein bisschen durch. Typisch DDR eben. Ja.
Und was hat man da gemacht? Gab es dann militärische Körperertüchtigungsübungen?
Nein, auch überhaupt nicht. Nee. Da gab es Kinobesuche, Nachtwanderungen, Sportwettbewerbe, Malwettbewerbe, keine Ahnung, Briefchen schreiben mit irgendwelchen Mädels, hinterm Zelt rumknutschen, was weiß ich. Was man so
das denkst du dir doch jetzt aus, Mike.
Nee.
So ein schlimmer Finger warst du, ja? Ich habe meine Sommer zu Hause verbracht und gelesen. Deswegen bin ich so ein komischer Typ geworden.
Ja, aber schön. Also ich habe neulich überlegt, wann mich mal so das Lesen ereilt hat. Also das hat mich als Jugendlicher wirklich überhaupt nicht interessiert. Hm. Jetzt so viel zu lesen oder irgendwie sowas. Da war ich immer viel zu sehr an Sport und Action oder irgendwie interessiert. So das Lesen, das kam bei mir irgendwie erst später.
Ich glaube, in dem Alter, so 10, 11, so da war ich auch relativ pummelig. Da hatte ich sowieso so ein bisschen Anxieties. Und dann habe ich Gott sei Dank angefangen zu wachsen. Hm. Und dann ging's.
Also bei mir, ich war auch relativ pummelig. Also wenn ich mir so Fotos angucke, also vielleicht nicht pummelig, ich sag mal so ein bisschen speckig, irgendwie so ein bisschen in das Peak, weißt du, so. Aber ich war trotzdem unglaublich sportlich. Also ich habe viele Wettbewerbe und sowas gewonnen, obwohl ich eigentlich für Rennen oder Springen so zu fett war. Aber da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Und ich habe auch immer gedacht, beim Fußball mein Spitzname Hummel, der kam von, weil ich von meiner Westverwandtschaft, die haben alle Handball gespielt oder so, da habe ich so Hummel-Trikots und Trainingsanzüge gekriegt. Ich dachte immer, der kam davon, aber da hat mir dann neulich ein alter Fußballkumpel mal gesteckt. Ja, so, das war der Anstoß, aber eigentlich haben wir dich Hummel genannt, weil du fliegst, obwohl du eigentlich zu fett dafür warst. Aber habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Also das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Ne? Da war ich irgendwie in so einer Selbstvertrauensschiene, die das überhaupt nicht wahrgenommen hat, dass man da vielleicht so durch die Blume ein bisschen gehänselt wird.
Ja, ne? Mich haben sie damals Prinzenrolle genannt. Also ich fand, das war ziemlich eindeutig.
Die Prinzenrolle, na gut, ist natürlich mit deinem Nachnamen, das ist ja Verballhornung Tür und Tor geöffnet. Ne? Naja, klar, also wenn du mächtig bist und groß. Ah gut, der kleine Prinz war ja damals eh noch kein Ding, ne? Dass du das als Spitzname hättest kriegen können.
Nee, aber ich war ja immer groß. Also das.
Die Prinzenrolle.
Das ist schon ganz schön.
In der Nähe auch hergestellt.
Das ist ganz schön schmerzhaft tatsächlich. Also das hat mich schon ganz schön geprägt, diese Zeit. Glaube ich.
Da gibt es so ein paar, weiß nicht, Erlebnisse oder Idioten, die dich besonders gegängelt haben als Kind, an die du dich auch noch erinnerst,
ja,
die dir das was bedeuten würde, wenn die das heute einsehen würden und sagen, ey, tut mich, weiß, dass ich echt scheiße war damals.
Nee, also ich brauche da keine Genugtuung oder irgendwas oder Verständnis, weil mir ist natürlich bewusst, dass die da besonders hervorgestochen haben, auch geistig nicht auf der Höhe waren. Also das waren jetzt keine besonders verständigen Leute. Und die, mit denen ich mich tatsächlich so ursprünglich gekappelt habe, mit denen habe ich mich dann später angefreundet. So die halt auch ein bisschen, ne, die auch ein bisschen was in der Birne hatten. Aber da gab es beispielsweise, wir hatten mal so einen Schnuppertag in der Grundschule. So, und da bin ich dann instant von einem Drittklässler verkloppt worden. Vom Ronny. So, und der hat mich dann auch am ersten Schultag nochmal verwamst und hat mich immer gejagt über den Schulhof. Der, keine Ahnung, was sein Problem war. Naja, und ich bin einmal mit meiner Mama zurückgelaufen von der Schule. Und da saß der irgendwie in Görndorf, ne, also ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, saß der irgendwie auf einer Bank. Und ich habe so richtig gesehen, wie er in sich zusammengesackt ist, als er mich mit meiner Mama da vorbeilaufen gesehen hat, weil er gedacht hat, oh scheiße, jetzt kriege ich bestimmt einen drauf. Ich habe natürlich nichts gesagt, weil das hat mir ja schon alleine gereicht, das zu sehen. Und ich wusste, er kommt halt aus einem sehr zerrütteten Elternhaus. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auch Dresche bezogen hat zu Hause. Da hat man auch immer so gehört, dass die sich auch angeschrien haben. So, das sind alles so Geschichten, man versteht dann relativ schnell, wo es herkam, wo man dann halt selber irgendwie versucht hat, was abzulassen. So, deswegen no hard feelings, aber als Kind mit also in der ersten, zweiten, dritten Klasse, so verstehst du das halt nicht.
Ne? Nee, überhaupt nicht. Also da bist du als Kind ja völlig, deshalb sagt mir auch immer, Kinder können grausam sein.
Und ich hatte, also ein Erlebnis hat sich bei mir richtig hart eingebrannt. Das war für mich, also das war so in der ganz schlimmen Zeit, wo ich wirklich gar keine Freunde hatte. Also die ersten zwei Klassen waren echt übel. Ich muss dir vorstellen, in der Grundschule Barnstedt war das. Da ist der Platz ist so ein bisschen länger gezogen und ganz außerhalb, ganz weit weg von allem anderen, war so ein altes Gerüst aus DDR-Zeiten, so ein Bogen. Hm. Ne, also wo, weiß nicht, was man da gemacht hat, lang gehangelt, ich habe das nie verstanden. So ein bunt angemaltes Metallgerüst. Und ich habe da halt so rumgesessen für mich alleine, weil ich mit den anderen halt nichts zu tun haben wollte oder nichts zu tun hatte, ne? So einzelgängermäßig, und habe da irgendwie was gegessen. Und dann bin ich da abgerutscht und mit der Brust so auf eine dieser Stangen geprallt. Und habe dann erstmal irgendwie eine Minute keine Luft gekriegt. Wie es dann halt so ist, ne? Wenn dann so da drauf fällst. Und habe da echt Panik gehabt und konnte mich da echt nicht rühren. Und es hat natürlich gar keiner mitgekriegt in der Ecke. So, und du bildest dir dann natürlich ein, dass das nicht nur damit zusammenhängt, dass das keiner mitkriegt, sondern dass es halt jedem auch völlig egal ist, ob du da kurz vorm Abnippeln bist. Und das hat sich hart eingeprägt, dieses Momentum und auch so das, was damit einhergeht, ne? Also dieses Alleinsein in den ersten Jahren in der Grundschule. Das war übel.
Ja, okay, ja, verstehe ich. Ja, ich habe oft drüber nachgedacht. Also es gibt so ein, zwei Kandidaten, zu denen wir so als Kinder echt scheiße waren. Und wenn mir irgendwie jemand... Also es gibt so ein, zwei Leute, zu denen hätte ich echt das Bedürfnis, denen mal ehrlich zu sagen, dass mir das wirklich leid tut, wie kacke wir damals als Kinder waren.
Ach, ihr wart Mobber?
Ja, also ich war da schon echt auf Täterseite mit dabei, muss man echt sagen. Also denke ich oft drüber nach. Und das kommt jetzt natürlich so als Gedanken oft auch immer mal hoch, ne? Wenn man jetzt sieht, wie Kinder auf dem Spielplatz miteinander umgehen, wie das mit den eigenen Kindern ist, wenn er mal traurig ankommt, hier, die haben mich nicht mitspielen lassen und deswegen. Oder man sieht, wie er andere mal nicht mitspielen lässt mit seinen Kumpels oder irgendwie sowas, ne? Denke ich schon oft drüber nach. Bereitet mir oft Kopfzerbrechen. Also wie gesagt, gibt es ein, zwei Leute, wenn wir die mal begegnen, da. Deshalb wollte ich jetzt nur so mal wissen, ob das jemandem was bedeutet. Aber es ist wahrscheinlich ganz individuell immer.
Ja. Nee, also ich habe da wirklich.
Kann man wahrscheinlich nicht verallgemeinern.
Ich habe da keine. Also ich habe den innerlich natürlich verziehen, weil das, wie gesagt, wir waren ja alle Kinder. Ich finde das interessant, wie. Also, weil ich kann mich wirklich an manche Momente wirklich glasklar erinnern aus diesen ersten Jahren. Und ich finde das krass, wie man damals tatsächlich Dinge genauso ernst genommen hat, wie man Interaktion jetzt ernst nimmt als Erwachsener. Also, dass man als kleiner Erwachsener sozusagen in der sozialen Interaktion sich genauso vorkommt oder genauso fühlt oder genauso das wahrnimmt, wie man jetzt als Erwachsener Interaktion wahrnimmt. Das ist alles schon damals eine Ernsthaftigkeit absolut hatte, die es von außen betrachtet natürlich überhaupt nicht hat. Ne?
Da ist die Frage, ob du wegen der Farbe deiner Schuhe ausgelacht wirst in der ersten Klasse, genauso wichtig wie die Frage, wie dein Video heute bei den Leuten ankommt. Ne? Das ist klar, muss ich auch lernen bei Kindern, dass das Kleine aus meiner Sicht überhaupt kein Problem, aber dass das für den kleinen Menschen da gerade wirklich ein Riesending ist, was da im Raum steht. Ne? Und das darf man da irgendwie auch nicht marginalisieren. Du, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Ich muss meinen Sohn dann vom Training abholen. Ich habe auch nicht einen allzu langen Kundenservice heute vorbereitet. Damit du mir hier nicht in deinem eigenen Saft noch extra durchgarst.
Jetzt geht's tatsächlich. Ja. Mein Körper hat sich jetzt, fängt jetzt an zu denaturieren. Es ist jetzt.
Hast dich akklimatisiert. Ah, okay. Soll ich anfangen?
Ich bin schon ganz Ohr, Mike.
Also heute ist jemand, da würde mich wundern, wenn du von dem schon mal gehört hast. Bist du bereit für eine Reise ganz schön weit zurück in die Zeit?
Auf jeden Fall. Je weiter, desto besser. Bloß weg von hier.
Und zwar geht's mir heute
um den 29. König des südwestkoreanischen Königreichs Baekje.
Respekt. Also weiter waren wir, glaube ich, noch nicht weg.
Ich hätte auch einsteigen können. Quizfrage, wie heißt der 29. König des südwestkoreanischen Königreichs Baekje?
Ich habe noch nicht mal von diesem Königreich gehört.
Kurze Hilfe, er war der älteste Sohn von König Hye. Nee, wärst du auch nicht weitergekommen.
Absolut nicht.
Nee, und zwar, ich kriege immer in Interviews oft die Frage gestellt, wenn du jemanden treffen könntest aus der Geschichte, tot oder lebendig, wen würdest du gern treffen? Ne? Was antwortest du auf so eine Frage?
Also nicht König Hye.
Nee, König Hye auch nicht. Nee. Aber sag mal, wie würdest du, würde mich jetzt mal interessieren bei dir.
Boah, das ist eine gute Frage. Wen würde ich gerne mal...
Das ist so eine typische Interviewfrage, die kriegst du total oft gestellt. Ich weiß auch nicht warum. Also,
das hat mich noch,
weil ich scheinbar offensichtlich geschichtsinteressiert sehr bin. Vielleicht, weil ich das ständig.
Das hat mich tatsächlich noch nie irgendjemand gefragt. Weiß ich nicht. Otto den Ersten.
Otto den Ersten. Na, warum nicht? Warum nicht? Also, interessant fände ich immer, bei der Kaiserkrönung von Karl dem Großen dabei zu sein. Weihnachten 800. Hm. Da so diese Atmosphäre da im Vatikan, ich glaube, da wäre ich auch gern mal Mäuschen gewesen. Aber ich antworte tatsächlich immer König Beob von Baekje. Den würde ich gern mal treffen. Und da gucken dich natürlich alle total blöd an.
Das ist so eine absolute Klugscheißer-Antwort. Die hast du dir doch
vorbereitet. Das ist eine totale Klugscheißer-Antwort. Nee. Ich bin mal auf den gestoßen, weil ich habe mir mal so ein Buch gekauft, Kleine Geschichte Koreas. Das hat sich dann ausgeweitet, das Interesse. Da habe ich mir irgendwann mal die große Geschichte Koreas gekauft und so weiter. Und es ist wahnsinnig interessant, zumal über diesen Typen nichts bekannt ist, außer 4-5 Zeilen in irgendeinem Kodex, die über den geschrieben werden. Ne? Der hat auch nur von 599 bis 600 regiert. Ein Jahr.
Krass.
Aber Beob heißt wörtlich übersetzt König der Gesetze oder Gesetzeskönig.
Ich ahne, worauf das hinausläuft.
Nee, ich finde den total interessant. Ich habe auch so eine Kette, wo in koreanischen Schriftzeichen Beob von Baekje draufsteht. Also habe ich nicht aber ich habe eine. Und weil ich finde den irgendwie cool, weil der hat nämlich das Gesetz 509, im 12. lunaren Monat des Jahres 599 hat er nämlich das Gesetz erlassen, ein totales Tötungsverbot in seinem Reich. Ne? Er hat Jagen verboten, Schlachten von Tieren hat er verboten, Fischen hat er verboten, er hat Falken, Greifvögel freigelassen oder freilassen lassen.
Mir wird langsam klar, warum der Mann nur ein Jahr regiert hat.
hat Jagdwaffen verbrennen lassen.
Weil und so er weiter. Buddhist war.
Das waren damals tatsächlich die Anfänge des. Also da muss ich jetzt ein bisschen tiefer reingehen.
Ich habe tatsächlich schon mal was von ihm gehört in irgendeinem Podcast. Jetzt wo du das so sagst.
Vielleicht habe ich den ja sogar schon mal in unserem Podcast erwähnt, das weiß ich
nicht. Oder das kann, ja, in unserem Podcast. Ich war in irgendeinem Podcast, siehst du? Ansonsten hätte ich gesagt, Geschichten aus der Geschichte oder so. Das klingt so nach einer Geschichte, die aus dem Podcast stammen könnte. Spannend.
Vielleicht habe ich den schon mal erwähnt, ja. Und da muss man ein bisschen ausholen. Also Baekje ist eines der drei Könige, also es gibt diese Ära, die sich über 6 Jahrhunderte erstreckt hat, der drei Königreiche Koreas, ne? Da gab es Baekje, das wurde so der Legende nach im Jahr 18 vor Christus gegründet, also so geschichtlich nachweisbar ist es eher so im zweiten Jahrhundert nach Christus bis 660 hat das existiert. Dann das Königreich Goguryeo, das hat so von 37 vor Christus bis 668 nach Christus existiert und dann noch das Königreich Shilla oder so ähnlich, weil Koreanisch ist ein bisschen eingerostet, das hat so 57 vor Christus bis 935 nach Christus regiert. Das hat tatsächlich am längsten regiert, weil das waren die Arschlöcher, die haben mit der Tang-Dynastie in China zusammengearbeitet und haben dann Baekje erobert und dann später auch noch andere Königreiche angegangen. Und Shiwa hat noch ein anderes Königreich, was es da gab, Kaya. Das wird komischerweise immer von drei Königreich-Ära geredet, obwohl es eigentlich vier Königreiche war, aber dieses Kaya wird immer mit zu Shiva mitgezählt. Ist wahnsinnig interessant, also wer das mal googeln möchte, sich da reinversetzen, man taucht da wirklich in Rapid Hole ein von Kriegen von Königreichen gegeneinander, Geschichten von Blumenkriegern und Bergkriegern aus dem nördlichen Reich Gogoyo. Und Gogoyo heißt übrigens, Go heißt alt und Koyo ist ja heute noch der Ländername von Korea im Koreanischen. Also da hat sich tatsächlich selbst der Name perpetuiert bis ins heutige Korea. Also eine wahnsinnig interessante Zeit, diese Drei-Reiche-Zeit Koreas. Da kann man wirklich eintauchen in Legenden und Mythen und also ist eine mega, mega coole Zeit. Könnte man eigentlich eine Konzeptband
dazu. Da habe ich wirklich 0, gar keine Ahnung von. Ja, wirklich,
also es ist total interessant. Und dieser Beob von Baekje, der kam 599 auf den Thron, aber das war schon so ein bisschen so der absteigende Ast von Baekje, ne? Da hatten sie schon die Kontrolle über die Region Seoul verloren an Shiwa, an das Nachbarkönigreich. Wie gesagt, hat von seinem Vater Höhe hat er die Regentschaft übernommen. Und das Einzige, was von ihm noch bekannt ist, er hat noch so einen bekannten Tempel angefangen zu bauen. Den kann man, glaube ich, auch heute noch besichtigen irgendwie. Der hat sich auch erhalten. Und ich finde es so interessant, dass dieser von diesem Typen nur zwei Sachen überliefert sind, die ich total cool finde. Er hat Frieden mit Gesetzen geschaffen, was ich als Staatsrechtler ja auch total fördern will oder was einer meiner ethischen Grundgedanken ist. Und natürlich als Veganer dieses absolute Tötungsverbot. Ist mir auch wahnsinnig sympathisch und ich würde den einfach gerne mal kennenlernen, wie der so drauf war. Ich weiß nicht, vielleicht wird er mich nach 2 Sekunden enthaupten lassen oder so, ich habe keine Ahnung. Aber den würde ich tatsächlich gerne mal treffen und dem aus irgendeinem Kodex, wo der erwähnt ist, ich versuche es jetzt nicht auszusprechen, dem ein paar Zeilen mehr hinzufügen, was den betrifft und was er so gemacht hat und was ihn so angetrieben hat. Er ist dann gestorben im Jahr 600, deshalb war seine Regentschaft dann zu Ende.
Ach so. Das
sein Königreich hat dann noch 60 Jahre weiter. Sein Sohn, glaube ich, hat dann noch weiter regiert.
Hat er sich dann an die Politik seines Vaters gehalten oder hat er alles nur komplett anders gemacht?
Ja, von seinem Sohn ist gar nicht so viel bekannt, weil diese Herrscher von Baekje, die sind dann so ein ganz großer Clan, ist dann nach Japan ausgewandert. Und haben dort so einen ganz großen, mächtigen Adelsklan gegründet, der dann auch vom Kaiser anerkannt wurde und so weiter. Ja, bevor das jetzt zu sehr ausfranst, ich wollte euch das einfach nur mal mitgeben.
Nicht
Beob von Baekje.
Nicht, dass es da so ein Damnatio Memoriae gab, wegen seiner Politik.
Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Aber du hattest recht mit deinem Grundgedanken. Das war von dem dort aufkommenden buddhistischen Glauben natürlich auch gepowert, ne? Und gerade Baekje hat in der Verbreitung des Buddhismus in der Region, weil es eine Seefahrernation war, ne? Also Gogoyo, das nördliche Königreich, die waren eher so in den Bergen, waren ganz erfahrene Bergkrieger und so weiter. Shiwa war dadurch, dass sie das Königreich Kaya einverleibt hatten, sehr in der Metallverarbeitung, waren aber auch an die Seitenstraße angeschlossen und so weiter. Also waren auch viel im Handel unterwegs, aber die richtige Seefahrernation war eigentlich Baekje, ne, mit diesem großen Zugang da auf der westlichen Seite in den asiatischen Raum und haben da den Buddhismus entscheidend in der Region weiter verbreitet. Ne. Also Hölle interessante Zeit, die drei reiche Zeit Koreas und man kann sich noch ganz viele regionale und auch manche politische Sachen auch heute noch irgendwie erklären, wenn man sich so diese drei reiche Gliederung Koreas damals bewusst macht. Ne? Komischerweise kann man das wirklich so die Region Busan ein Reich, Region Seoul ein Reich und alles, was heute Nordkorea ist, war so ein anderes Reich. Ne? Also ist schon interessant.
Also das war jetzt auf jeden Fall ein schöner kleiner Exkurs in eine mir völlig oder sehr, sehr unbekannte Welt. Ich glaube, diese konkrete Geschichte, ich habe davon schon mal gehört. Also wenn, war es eine ganz alte Folge von Geschichten aus der Geschichte oder du hast das schon mal irgendwie referiert. Auch im Zusammenhang mit dem Buddhismus. Aber sehr, sehr spannend, fand ich cool und habe ich überhaupt gar nicht erwartet. Und auch die Frage, wen würde ich gerne mal treffen, historisch gesehen, das hat mich jetzt auch ein bisschen überfordert. Also ich bin da immer noch so am Überlegen.
Vielleicht kannst du uns das nächste Mal wissen lassen. Frage ich dich als erstes bei unserem nächsten Podcast in 5 Wochen oder so. Oder nächste Woche hoffentlich.
Ja, das kriegen wir bestimmt mal wieder hin.
Ja, na klar.
Nee.
So, ich muss jetzt los, mein Guter.
Dann danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und bis hoffentlich in einer Woche, ne?
Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Der Albatros fliegt und das Herz schlägt in der See und Fernweh von Küste zu Küste.